das Spannende ist jetzt, dass der Eisbär immer als Einzelgänger abgetan wurde. Ne? Also der schnappt sich hier und da mal so eine Kegelrobbe oder irgendwas, was so auf dem Eis rumliegt oder vielleicht auch mal so ein Pinguin oder so ein bisschen. Genau, also so. Und seitdem es halt nicht mehr so viel Eis gibt, damit kommen diese Bären jetzt an Orte, wo sie vorher eher nicht so waren. Das sind zum Teil auch
so McDonald's.
Die Lebensräume von Walen, von kleineren Walen. Und es wurde jetzt von Forschern beobachtet, wie diese Eisbären ihr Einzelgängertum ablegen und gemeinsam auf Waljagd gehen. Wenn man sich dann anguckt, wie so drei Eisbären da so einen Wal aber auch durchaus mit Können filetieren, dann denke ich mir, also ich weiß nicht, ob ich mit dem Wal gerne tauschen wollen würde. Und wenn wir da jetzt auch weiter Lebensräume kaputt machen, dann kommen diese Bären ja auch immer näher zu uns. Ne? Also, und
ja, die haben sich bestimmt im Fernsehen ein paar Spiele von Bayer Leverkusen angeguckt und haben dann diese Angriffsformation gegen die Wale geübt.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zu den Mutmachern am Montag. Hier sind Paul und
Hajo Schumacher.
Und wir erzählen euch, was die Woche Wichtiges, Witziges, Wirres passieren wird, was passiert ist. Lieber Paul, ich sehe dich sehr unscharf. Sieht aus wie so eine, was ist denn das, so eine vertäfelte Dachhöhle, so ein Jugendzimmer.
Genau, das ist es auch.
Wo steckst du?
Eigentlich, also Dachzimmer ist es auf jeden Fall. Ich stecke gerade im Hotel zur Post in Otterndorf in der Nähe von Cuxhaven. Hier warten wir gespannt auf den montägigen Morgen, an welchem wir mit der Fähre nach Helgoland übersetzen werden, um dort auf der Rock'n'Roll Butterfahrt zu spielen mit unserer Ska-Band Udo Butter in das Team. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mutmachern, die uns letzten Freitag am 26.04. im Clash besucht haben, ganz herzlich bedanken. Es war ein unbeschreiblicher Abend, sehr energetisch. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht und war ein super Auftakt in diese Mini-Tour, die wir jetzt Anfang dieses Jahres zusammen geschustert bekommen haben von unserem neuen Booking-Agenten. Und da schlage ich jetzt die Brücke zu dem Gig, den wir gestern Abend gespielt haben, in einem kleinen Ort namens Schägerod. Und wir sind ja hier der Mutmacher.
Nochmal ganz kurz, Schägerod?
Genau, ich dachte immer Schägerod.
Also wie am... Am See Genezareth, Schägerod.
Genau.
Nazareth.
War also ein unglaublich liebenswertes kleines Örtchen und ich komme da deshalb hin, weil unser Booker, mit dem wir zusammenarbeiten, Muckis Bookingbüro aus Berlin, der kennt dort den guten Enzo. Und der gute Enzo richtet in Schägerod das Enzo-Festival aus. Das ist ursprünglich entstanden aus einer Geburtstagsparty, die Enzo da mal veranstaltet hat. Und was haben jetzt diese Rock'n'Roll-Butterfahrt und das Enzo-Festival gemeinsam und was ist daran eigentlich so mutmachend? Tja, die mutmachende Geschichte ist folgende. Diese Festivals sind gewachsen und zwar auf eine stattliche Anzahl von zum Teil bis zu 3000 Menschen und ab einem bestimmten Punkt haben jeweils die Veranstalter der Butterfahrt und auch des Enzo-Festivals, also namentlich Enzo, gesagt, hey, das ist eigentlich eine ganz gute Größe. Wir brauchen das gar nicht viel größer und wir werden jetzt zusehen, dass wir das Festival genau auf dieser Größe in gleichbleibender Qualität, wenn nicht sogar steigender Qualität, anbieten werden. Und das fand ich gerade in Schägerod, also in Schägerod, wir haben jetzt im Zusammenhang mit der AfD so viel oder über verschiedene ostdeutsche Bundesländer geredet und irgendwie uns darüber echauffiert, wie irgendwelche Nazi-Nester irgendwo aus dem Boden auftauchen und so. Wir reden viel zu wenig über Shaggeroth und solche wirklichen Erfolgsgeschichten, wie dort, naja, ich möchte jetzt mal sagen, wenn ich auf der einen Seite über rechte Community spreche, dann wahrscheinlich eine eher linksorientierte Community, dort ein wirklich zuckersüßes Örtchen in ein echtes Paradies verwandelt hat. Und wir hatten sehr, sehr viel Spaß, da gestern im ausgebauten Tanzsaal der alten Dorfkneipe auftreten zu dürfen. Und ja, also absolut Mut machen. Die Rock'n'Roll-Butterfahrt und auch das Enzo-Festival stehen jetzt auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meiner Festivalliste für die nächsten Jahre.
Sag mal, und ganz Shaggeroth war auf den Beinen. Das heißt, alle 23 Einwohner waren beim Konzert.
Genau, alle 23 Einwohner. Und die hatten dann noch so ein paar Freunde und Verwandte eingeladen. Und es stellte sich auch jemand lautstark in einer Pause zwischen zwei Stücken als Berliner vor. Und das quittierten wir auch alle mit einem netten Lächeln und einem Nicken. Und ja, dann ging der Abend noch weiter mit Affenmesserkampf und die haben nochmal richtig aufgedreht. Und ja, dann war ein Shaggeroth, aber dann auf jeden Fall um 2 Uhr war auch still, also war auch ruhig dann.
Affenmesserkampf ist eine Band, entnehme ich dem.
Genau, Affenmesserkampf war die Punkband, die nach uns gespielt haben.
Gut, dann wollen wir mal loslegen in die Woche. Ich habe einen Jingle-Sound.
Weißt du, was ja, das ist doch der Schröder-Kopf aus der Küche?
Der Helmut Kohl-Kopf. Ich habe
so Helmut Kohl-Kopf.
Ein Gummi-Helmut Kohl-Kopf und der macht... Und ich finde das einen super Jingle. Also, Begrüßung hatten wir. Haken dran. Das kommt in dieser Folge nicht vor. Der FDP-Parteitag. Wir haben das nun wirklich mitbekommen. Oh, dramatische Forderungen. Wir gemahnen an das Lambsdorff-Papier 82. Wir werfen uns ein Bettlaken über und machen Buh, dass wir aus der Koalition vielleicht austreten. Wohin wir dann austreten, weiß kein Mensch. Natürlich bleibt die FDP dabei. Also Affenmesserkampf. Haken dran. Und in dem Zusammenhang gibt es noch einen zweiten Haken, den wir wo dran machen können. Nämlich, Wolfgang Kubicki hat ab 18 Uhr am Samstag den FDP-Parteitag geschwänzt, weil er ins Borchert gefahren ist, wo wiederum Gerhard Schröder seinen Geburtstag hier für die Berliner nachgefeiert hat. Und auf die Frage, ob er denn nicht besser hätte als guter Delegierter abstimmen sollen auf dem Parteitag, hat Kubicki gesagt, ach, da waren alle solche klaren Mehrheiten, die wären von mir aus noch ein bisschen mehrer geworden. Aber es war auch egal. Das ist doch echter Demokraten-Sound. Also ein Doppelhaken dran. Hast du irgendwas, wo der Haken dran kann?
Auf jeden Fall. Bei mir kann der Haken definitiv an alles, was mit Taylor Swift und ihrer Rumpfliegerei zu tun hat. Da ist es jetzt wohl so, dass obwohl die Flugdaten tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen, weil Flugzeuge halt als ja Allgemeingut, ne, du darfst halt wissen, was da so über dir langfliegt und wer gerade, außer es ist jetzt natürlich irgendwie die Air Force One. Naja, und Taylor Swifts Anwälte sind jetzt gerade dabei, so diese ganzen Kurzstreckenflüge, ne? Wenn man mal so von einem Airport in der City in den anderen Airport fliegt, mal eben, weil die Stadt irgendwie Stau ist oder so, ne? Also so ein 10-Minuten-Flug, da versuchen die Anwälte gerade sehr, sehr gezielt genau diese Informationen aus der öffentlichen Wahrnehmung herauszuhalten, um da nicht noch mehr schlechte Publicity für Taylor Swift und ihren exorbitanten CO2-Fußabdruck zu generieren.
Und man muss ja auch mal dazu sagen, wenn die ganzen Fans so millionenfach zu den Konzerten fahren, von überall her,
ja, auch spannend.
Das ist auch eine Menge CO2, was da so auf der Autobahn entsteht. Okay, wir kommen zur Rubrik Volkes Stimme. Wir hatten gefragt, ihr Lieben, wir würden eventuell mal von 3 auf 2 Folgen die Woche runter. Wie findet ihr das? Klaus aus Kamp-Lindfort schreibt, die Südamerika-Reise fand ich zum Beispiel sehr spannend. Montags- und Freitagsfolgen höre ich immer, Mittwochsfolgen, wenn mich das Thema der Gast interessiert. Hätte nichts dagegen, wenn ihr auf 2 Wochen, zweimal die Woche umstellt, würde mir reichen, da ich wegen der Vielfalt des Angebots sowieso eine Auswahl treffen muss. Okay, das ist jetzt nicht besonders hilfreich, aber er findet Montag und Freitag gut. So, ja. Werner sagt, mit den Montagsfolgen spreche ich mich persönlich nicht sehr an. Aha, diese Folgen sind für ein jüngeres Publikum interessant. Das stimmt natürlich, Werner, aber wir rechnen dich dazu. Ich denke, mit den Montagsfolgen steht ihr mehr in Konkurrenz mit vielen Erfolgspodcasts. Aha, was sind wir denn dann, Werner? So, bababam, die ich aber bis auf Beisenherz und Apokalypse nicht höre. Gut, also Werner kann auf den Montag verzichten, Klaus möchte ihn behalten. Das ist ein wahnsinnig hilfreicher gleiches Votum der Zuhörenden. Ja, und Anke sagt, wir sollen alle drei Folgen behalten. Was lernen wir daraus? Am Ende müssen wir das so machen, wie wir es für richtig halten. So, mein lieber Sohn, es geht los. Der Untergang der Woche. Was war los? Und Deutschland schon wieder am Abgrund. Ich hätte da ja was.
Ja, ich hätte auch was. Und zwar für mich sind es die Lieferdienste, der sogenannte Quick Commerce, der ja auch zunehmend die Berliner Straßen mit verschiedenen neonfarbigen Lieferdienstjacken und Fahrrädern geflutet hat. Das Ganze war ja während Corona total angesagt. In den letzten 2 Jahren haben sich dann schon so ein paar Anbieter aus dem Geschehen verabschiedet. Und das ist jetzt auch der Fall, wenn man der Tagesschau glauben darf, für Getir und Gorillas. Flink, das letzte Berliner auch tatsächlich Unternehmen, was im Quick Commerce, also in der schnellen Zustellung von Lebensmitteln, wir reden da im Stundenbereich, operiert. Mhm. Die bleiben wohl weiter am Markt. Da gab es wohl noch Bestrebungen von Getir, die zu erwerben. Das wurde dann aber verworfen. Naja, und das Spannende ist jetzt, Getir, diese lila-gelb gebrandeten Fahrer, die haben tatsächlich richtig Kohle im Kreuz, kommen eigentlich aus der Türkei, waren in der Zwischenzeit mit 12 Milliarden an der Börse notiert. Und das Spannende ist, dass es da jetzt anscheinend intern, also Management und Investor sind da nicht so gut mehr aufeinander zu sprechen. Und das liegt wohl daran, dass 2 Jahre, nachdem wirklich dieser Lieferdienst an den Start gegangen ist, auch in Deutschland, immer noch kein tragbares Geschäftsmodell vorliegt. Da frage ich mich so ein bisschen, ich bin ja nun wirklich Laie, was Wirtschaft und das alles angeht. Aber wenn mir wurde immer beigebracht, man sollte vielleicht erst ein tragfähiges Geschäftsmodell haben.
Das ist altes Denken, Paul.
Ich weiß, damit komme ich nicht mehr. Das ist so Enzo-Festival und Rock'n'Roll-Butterfahrt-Denken. Ne? Das ist irgendwie nicht skalierbar, dieses Denken irgendwie. Ne?
Naja, vor allen Dingen, das ist ja immer diese sagenhafte letzte Meile. Ne? Also zwischen dem Kunden und dem Laden. So, und wer die besitzt, der besitzt auch alles andere. Das ist so diese Fantasie, weil erst nur Lebensmittel und irgendwann verkaufst du ihn in der Lebensversicherung oder Stromverträge, Handy. Weiß der Geier oder bringst die Pakete noch mit nach Hause, wie auch immer. Also das ist einfach so der Kampf um die Haustür. So, und am Ende zeigt sich, ich sehe es nur an meinem Leben, und du weißt ja immer, mein Investmentgrundsatz lautet, was ich selber gebrauche oder selber praktisch finde oder interessant, das nutze ich. Und jetzt mal ehrlich, wie häufig hast du dir von diesen armen Jungs mit den bunten Rucksäcken, Gorillas und so weiter, wie häufig hast du dir was bringen lassen?
Kein einziges Mal. Warum nicht?
Willkommen.
Weil ich mit diesen blöden Apps nie klargekommen bin. Es gab immer irgendwelche Aufhänger und es gab Abende, an denen lag ich vollkommen faul irgendwo rum und dachte mir, boah, ich habe jetzt keine Lust, nochmal für ein Abendessen einkaufen zu gehen. Ich werde jetzt so schmutzig sein. Es hat nie funktioniert. Es ist genauso wie meine Amazon-Geschichte. Habe ich auch einmal versucht, hat nicht geklappt, hat mich so frustriert, dass ich seitdem einfach, das ist so, ne, sie versuchen den User ganz früh abzuholen und an dich zu binden und so. Tja, da habt ihr mich total verloren. Ich wäre auch wahrscheinlich kein guter Kunde gewesen, weil ich eigentlich so durch den Supermarkt schlendern auch sehr gern mache, egal wie viel Zeit das kostet.
Ja, geht mir auch so. Also ein Dienst, den ich nicht brauche. So, jetzt bin ich dran, was die Welt nicht braucht, der Untergang der Woche. Robert Habeck und der angebliche Skandal über die Laufzeit der Atomkraftwerke, weil doch tatsächlich in seinem Ministerium unterschiedliche Meinungen gab, ob das jetzt juristisch, technisch, sicherheitsversicherungstechnisch und so weiter alles möglich sei. Und siehe da, es gab einen Beamten, der hatte eine andere Meinung. Und ich meine, hey, der Atomausstieg ist das grüne Herzensthema schlechthin. Das ist so wie FDP und Steuern senken oder SPD und das Soziale oder AfD und Menschenhass. Ja, das ist einfach der Kern dieser Partei, dass es dann natürlich verschiedene Meinungen gibt, wenn man sich auch nochmal historisch zurückerinnert, was das bedeutet hat, an Zähneknirschen und geballten Fäusten jetzt diesen Streckbetrieb. Und ja, man hätte sie vielleicht noch länger laufen lassen können, wenn man die Sicherheitschecks und das alles gemacht hätte. Personal war schon gekündigt. Also alles sehr, sehr schwierig. Und da ist ja vergangene Woche irgendwie ganz komisch versucht worden, einen Strick draus zu drehen, obwohl Habeck alles das gemacht hat, was man für vernünftig halten kann. Das war einfach so eine, was ist das Gegenteil einer Sternstunde, eine Dunkelstunde des Journalismus. Es war einfach so eine Scheinaffäre. Ach hier, Helmut Kohl, pass auf. Draußen Jawohl. Vor der Tür, international, was hat dir Mut gemacht?
Ich weiß nicht so ganz, wie ich da meinen Spin drauf kriege, aber ich versuche das mal in diese Mutmach-Montagsfolge einzubauen. Es geht um das Thema Climateflation. Ich weiß nicht, ob du da mal damit was anfangen kannst. Ich übersetze es jetzt mal als Klimaflation oder Klimainflation. Mhm. Climateflation ist quasi das Steigen der Lebensmittelpreise durch den Klimawandel. Und das schlägt sich wohl momentan vor allem in spanischen Supermärkten sehr, sehr krass nieder. Da kostet die Flasche Olivenöl wohl über 10 Euro und wird jetzt vielerorts, so wie der Schnaps, auch in so einem, naja, in so einem verschließbaren Schrank gelagert. Also,
ach komm, das native, nicht geklaut wird, damit Olivenöl nicht
geklaut wird. Ja, das ist nämlich momentan das meistgeklaute Produkt aus den Supermärkten. Mir fehlt so ein bisschen der Händel daran, wie ich da was Mutmachendes draus gedreht kriege, weil ich glaube, das Klauen aus dem Supermarkt, das ist dann auch wirklich so die Ultima Ratio. Ich frage mich gerade, wo unsere Freunde aus Montenegro bleiben, falls du dich zurückerinnerst.
Ja,
die
ja,
Olivenbaumdichte war ja doch schon sehr, sehr groß. Ich weiß ja, dass Italien da auch durchaus dran interessiert ist, Bertolli und viele andere Marktführer am Markt zu halten. Dieses La Dolce Vita hält sich ja auch unglaublich gut als Verkaufsversprechen. Aber ich würde mir wünschen, und ich glaube, das ist der Mutmachende, wenn wir jetzt mit solchen Themen wie Climateflation zu kämpfen haben, dass wir einfach saisonal bedingt vielleicht Produkte eine Preissteigerung erfahren, die so für den Haushalt einfach nicht mehr erschwinglich ist. Wir es schaffen, entweder auf lokalere Öle wieder umzustellen, also Öle, die auch vor Ort produziert werden könnten, genau in Deutschland zum Beispiel, Sonnenblumenöl, oder halt zu gucken, dass vielleicht sogar neue Länder mit in diesen Olivenölexport eingebunden werden können und dass man da so ein bisschen diese, naja, Strukturen versucht aufzubrechen. Und das würde mir total Mut machen, wenn wir da hinkämen.
Oder es gäbe noch eine dritte Möglichkeit, dass man einfach den Gebrauch von Olivenöl ein bisschen reduziert. Dass man einfach ein bisschen weniger in die Pfanne macht. Also ohne, dass jetzt was anbrennt. Aber vielleicht ist das ja dann auch so fürs Volksgewicht nicht schlecht. Meine Geschichte draußen vor der Tür, die ist so halb draußen vor der Tür. Boris Pistorius und sein französischer Amtskollege, der Verteidigungsminister in Frankreich, haben einen gemeinsamen Panzer beschlossen. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber die Franzosen sind derart, ja, patriotisch und vielleicht auch ein bisschen schizophren, was so ihre Großmachtfantasien angeht. Die müssen das immer alles selber machen oder die Führung haben oder. Deswegen ist ja sowas wie Airbus, also Deutschland und Frankreich bauen zusammen Großflugzeug, eine absolute Sensation. Und es wird seit Jahrzehnten darüber geredet, dass Deutschland und Frankreich so bei Waffentechnik und sowas zusammenarbeiten, was ja eigentlich gar nicht so doof ist, weil letztendlich Europa, man will ja dasselbe. Und das hat aber nie funktioniert wegen dieser Eitelkeiten. Und das soll jetzt endlich mal untersetzt. Setze ich ja auf Boris, den großen Diplomaten, der würde dann so Renaudi zum Beispiel, könnte man ihn nennen.
Ja,
gut, okay. So, oder willkommen zurück.
Ja, Pujopel. Ja.
Pujopel ist auch sehr schön. So. Passend leitet Helmut Kohl die nächste Rubrik ein. Das ist nämlich Kompetenz. Und das ist natürlich Jörg Quos, Chefredakteur für die Funke Tageszeitung in Berlin. Jörg beobachtet mit seinen Leuten das Geschehen in der großen Politik. Lieber Jörg, wie steht's um unseren Patienten? Ich weiß, ich soll's nicht sagen.
Hallo Hajo, hallo Paul. Wie geht es der Ampelregierung in dieser Woche? Man kann dazu sagen, die Ampel lebt noch. Sie hat nämlich den Bundesparteitag der Liberalen überstanden, der von vielen hier in der Hauptstadt mit großer Spannung erwartet wurde. Wird es zum großen Knall kommen? Wird sich Christian Lindner mit einer Blut- und Tränenrede von der Ampel lossagen? Wird er sich als Marktradikaler präsentieren, für den es keinen Platz mehr in dieser Regierung gibt? Das war nicht der Fall. Christian Lindner hat die super Grätsche hingelegt zwischen dem Liberalen, der den Markt beschwört, aber der am Ende noch ausreichend gutes Haar in der Koalition lässt, dass man sagen kann, naja, dann bleiben wir halt drin. Das war schon ziemlich abenteuerlich, aber aus Sicht von Christian Lindner eigentlich der einzige Weg, denn der große Knall, den viele erwartet haben, was sollte er bringen, wenn man vergleicht 1982 mit 2024? Damals, 1982, blieb die FDP das Zünglein an der Waage, hatte genug Macht, am Ende eine neue Regierung, nämlich die CDU-geführte, zu stützen. Aber heute würde sie, wenn sie mit einem Knall aus der Regierung ausscheidet, wahrscheinlich atomisiert und hätte gar keine Macht mehr und keinen Einfluss auf die nächste Regierungsbildung, sodass es schon sinnvoll ist, aus Sicht des Parteichefs auf jeden Fall in der Regierung zu bleiben, aber sich in dieser Regierung maximal zu profilieren auf Kosten von SPD und Grünen. Und das wurde auch wieder getan, unter anderem mit diesem 12-Punkte-Papier und anderen Kampfansagen innerhalb des Kabinetts, zum Beispiel gegen Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, die es richtig abbekommen hat. Also die Liberalen bleiben maximal unbequem, aber sie haben nicht den Mumm, jetzt mit einem großen Knall aus der Regierung auszuscheiden.
Alles wie immer oder auch nicht, Jörg. Und worauf müssen wir in dieser Woche achten?
Ich blicke da natürlich ganz besonders interessiert auf den Auftakt des Prozesses gegen 9 Reichsbürger, denen der die Anklage vorwirft, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben. Im Zentrum dieses ersten von 3 Großprozessen steht Marco von H., ein Mann aus Pfinztal bei Karlsruhe, der damit angegeben hat, er sei früher mal Elitesoldat gewesen und er habe gekämpft in Erdtunneln gegen den Deep State, der Kinder dort festgehalten hat und aus ihren Körpern ein Verjüngungselixier zu gewinnen. Das klingt alles unfassbar abenteuerlich, aber ist tatsächlich so vorgetragen worden, unter anderem dem hessischen Adelsnachfahren Heinrich Prinz Reuß, dem in einem weiteren Prozess die Anklage gemacht wird. Ja, es ist spannend, wie die Justiz sich mit dieser Gruppe auseinandersetzt, die von einigen als absolute Spinner abgetan wird, dass sie zum Teil sicher auch sind. Aber diese Spinner haben es tatsächlich geschafft, Waffen zu sammeln, und zwar in erheblichem Ausmaß. Es wurden insgesamt 300 Waffen beschlagnahmt bei einer der größten Razzien, die es je in Deutschland gab. 382 Schusswaffen, viele Stichwaffen und 148.000 Munitionsstücke, sodass man durchaus sagen kann, diese Gruppe hatte ein großes Potenzial, zumindest gefährlich zu werden. Ob sie es tatsächlich geschafft hätten, die Regierung zu ernehmen, darf man zu Recht bezweifeln. Aber die Pläne, die soll es gegeben haben. Und deswegen gilt meine Aufmerksamkeit hier der Aufarbeitung und ein Prozess in dieser Größenordnung. Und zu diesem Hintergrund hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Und das ist für mich in diesem Fall der spannendste Termin der Woche.
Vielen Dank, lieber Jörg. Hast du gehört? Das ist unsere neue Jingle-Musik. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ganz herzlichen Dank, lieber Paul. Wir kommen zur Rubrik »Kannst du dir nicht ausdenken?« Crazy Shit aus aller Welt. Der Bananenverbrauch in Berlin ist in den letzten Tagen rapide in die Höhe gegangen, weil
mein
Bananenkarton irgendwelche Kokainbeutel gefunden worden
natürlich,
sind.
Natürlich, ja.
Und ich kann mir vorstellen, wie die ganzen Nerds die Supermärkte abklappern und einfach kiloweise die Bananen aus den Kartons reißen. So, und jetzt rat mal eben, wenn du es nicht weißt, was glaubst du, wie viel Kokain war zwischen dem Obst versteckt, nur in dieser Lieferung?
Boah, ich weiß nicht, was so eine Bananenpalette fasst, aber wenn ich jetzt mal
223 Kilo mit einem Marktwert je nach Streckung von 10 bis 20 Millionen Euro.
Alter,
einfach
Vater.
Mal so in Kartons.
Ja, einfach
das
mal so
viel Geld.
Bei Aldi hinten reingefahren, ja. Und dann vergessen worden, ne?
Aber jetzt guck mal, du und deine Altersgenossen, ja, die haben es ja auch nicht leicht. Die arbeiten für Mindestlohn beim Discounter und da kommen dann morgens um 7, kommt dann der Laster mit den Waren für den Tag und da sind auch die Bananenkartons und in den Nachrichten läuft die Geschichte schon. Was machen diese Mitarbeitenden? Oh. Also die gucken doch erstmal die Kartons durch, oder? Oder rufen die sofort die Polizei oder versiegeln die oder?
Das ist eine gute Frage, weil ich meine, also per se ist es ja natürlich erstmal illegal. Und dann habe ich natürlich auch aus vielen Fernsehserien, die sich um dieses Thema oder generell um das Thema Drogen drehen, gelernt, dass du eigentlich auch nicht von Drogendealern klauen sollst. Also da begibst du dich nämlich ganz schnell auch in
Beton pushen.
So. Und das ist nämlich die eine Variante, ne? Entweder du klaust und dann kriegst du so die Quittung, oder die andere Quittung ist, dass sie mit dem berühmten Angebot, welches du nicht ablehnen kannst, auf dich zukommen. Hey, du verdienst zwar irgendwie 2000 Euro im Monat, weil du für uns Koks schmuggelst, aber wenn du das nicht machst, dann schneiden wir dir halt die Nase ab. Also das ist irgendwie
wenn du Glück hast, die Nase.
Genau. Der crazy Shit, den ich mitgebracht habe, den kannst du dir auch nicht ausdenken. Hast du mal was von der Firma Fanview gehört?
Nee, ich kenne nur OnlyFans. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich da ein Konto eröffnen soll. So, Dilf räkelt sich auf Sofa.
Ich glaube, du kannst einfach, wenn du jungen Menschen, die ohne Vater aufgewachsen sind, einfach was vorliest oder ihnen da in so kurzen Videos sagst, dass du stolz auf sie bist, ich glaube, damit würdest du wesentlich mehr Geld verdienen. Aber lass uns zurück zur Company Fanview kommen. Die haben sich nämlich mit den World AI Creator Awards zusammengetan, um den wettersten AI Beauty Contest auszurichten. Also der erste künstliche Intelligenz Schönheitswettbewerb wird jetzt abgebildet und trifft auf ganz, ganz harsche Kritik, vor allem aus Großbritannien, wo es nämlich heißt, dass diese AI-Modelle und auch die AI-Models, die dann in diesem Wettkampf quasi gegeneinander antreten, es geht ja dann darum, wer quasi die AI mit den Features füttern kann, die dann die schönste Frau für die Jury entstehen lassen.
Ja klar, das müssen ist die genau auch was sagen? Und
das, also es geht...
Schach spielen oder ein Gedicht aufsagen? Oder?
Also es steht in diesem Beitrag sehr kryptisch, some of the classic Aspen tree and the skill and implementation of AI tools used to create werden berücksichtigt. Mhm. Was so viel heißt wie, die üblichen Weltverbesserungsabsichten müssen schon wahrscheinlich ein bisschen bekundet werden. Und dann wird auch nochmal geguckt, wie derjenige, der dort mit der Halbglatze und Brille, ich weiß, das ist jetzt ein sehr gemeines Bild, was ich da von dem Schöpfer dieses AI, aber was der letzten Endes dafür benutzt hat. Und das ist also natürlich Fanview und auch die World AI Creator Awards sind sehr daran interessiert, diese Veranstaltung zu promoten und zu sagen, wow, irgendwie 200 Jahre nachdem der erste Schönheitswettbewerb stattgefunden hat, sind wir jetzt so weit, dass wir das digital machen können und es muss sich irgendwie niemand mehr irgendwie doof und so und dass er da nicht gewonnen hat. Und ich auf der anderen Seite sagen zum Beispiel die britische Journalistin Arwa Madawi, dass diese AI-Models halt gerade diese toxischen Beauty-Standards, also diese Schönheitsideale, die eben durch diese Schönheitswettbewerbe und so Model-Shows irgendwie ganz jung in Köpfen zementiert werden, dass sie durch dieses AI-Model-Casting einfach noch viel, viel krasser nach vorne gedrückt werden, weil halt die AI...
Ich glaube, sie hat recht.
Ich glaube auch, sie hat recht. Und wenn du dir mal anguckst, welche Frauen in Anführungszeichen an diesem Award teilnehmen sollen, dann hat das, weiß Gott, nichts mehr mit einem Schönheitswettbewerb zu tun. Also das sieht irgendwie, weiß ich nicht, nach einem gefotoshoppten Pin-Up-Kalender aus. Also ganz, ganz seltsam.
Haken dran! Vorletzte Rubrik, die Family Affairs. Also wir machen jetzt einmal kurz hemmungslos Werbung. Deine Mutter ist ab Montag in der Abtei Münster-Schwarzach, wo auch Anselm Grün, der bekannte Pater, Benediktiner, glaube ich, zu Hause ist und gibt da ein Waldcoaching-Seminar. Und in der Woche drauf gibt sie das nächste Seminar, das Kriegerinnen-Seminar, wo Frauen in ihre Stärke und ihre Kraft kommen. Das heißt, ich bin das, was man früher einen Strohwitwer nannte. So, jetzt kannst du noch hemmungslos Reklame für eure Konzerte machen.
Ja, an alle Mutmacher, genau, die entweder morgen zufällig auf Helgoland sind oder am Montag in Hannover selbst. Da spielen wir nämlich im Kulturzentrum Faust zum 1. Mai zum Arbeitertag und fahren dann abends noch zurück nach Berlin. Und ich habe noch eine kleine Family-Affair-Sache mitgebracht. Und zwar, so einen netten Trick für zu Hause, den sollte sich Mama eigentlich gut aufschreiben. Ich bin mir aber sicher, dass sie den eigentlich eigentlich schon kannte. Und zwar geht es um Schnittblumen. Das, was du Mama ja wirklich auch gerne mitbringst, habe ich von dir gelernt. Meine Partnerin kriegt auch viele Blumen, nicht nur, weil sie schön aussehen in der Wohnung, und sondern weil sie alle miteinander erfreuen. Ja, hilft total. Hilft meiner Laune, hilft ihrer Laune, hilft unserer Laune. Der Trick ist jetzt folgender. Wenn man diese Pflanzen gerade gekauft frisch mit nach Hause bringt, dann sollte man nun die Vase mit Wasser und die Pflanzen dort reinstellen und dann erst unter Wasser, unter Luftabschluss die Pflanzen erneut anschneiden. Weil was passiert, wenn ich die Pflanze...
Wie sollst du das machen? Wie groß muss denn dann die Vase sein, dass du da mit der Hand und einem Messer unter Wasser rumfummelst?
Dann nimmst du halt erst eine Schüssel und transferierst sie dann schnell. Es geht wirklich nur darum, dass im Moment...
Nutzloses Wissen, mein Sohn.
Genau, dass im Moment des Schnittes keine Luft
unter Wasser
in die Leitbahnen der Pflanzen gerät, die dort gerade geschnitten werden. Weil diese Leitbahnen, ähnlich wie bei Menschen, wie die Thrombose, wenn du ein bisschen Luft in der Ader hast, dazu führen können, dass sie schneller absterben.
Okay, alles klar, das nehmen wir mal mit.
Genau.
So, nächste Kategorie, da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt, die Tiergeschichte. Mein Sohn, unser Hochbeet. Der erste Regenwurm. Das war bei dir der Woche.
Echt?
Und ich brauche eine Instruktion von dir, was ich jetzt mit dem. Da liegt halt jetzt so ein Beet rum, aber da soll ja auch mal was rein oder drauf.
Ja, also.
Was soll ich da sehen?
Da müsste.
Wünsch dir was, außer Cannabis.
Ey, das Ding ist, ich habe ja schon alles angepflanzt. Ich habe rote Beete, ich habe Zwiebeln, ich habe Schalotten, ich habe zwei Sorten Möhren, ich habe zwei Sorten Karotten, ich habe Rauke, ich habe Lupine. Wir können uns wirklich aus. Ich fände sowas wie Kürbis fände ich geil. Ich fände sowas wie Zucchini fände ich auch mal geil. Was ist denn mit Sachen, die wir auf den Grill legen können?
In also, das Beet passt ein Kürbis. Soll ich da Schweine züchten?
Ja, oder großartig.
Auf den Grill legen? Schweine im Hochbeet.
Auch mal so eine Zucchini. Wird ja auch mal ganz gut tun, glaube ich.
Ja,
aber ey,
also deine Tiergeschichte.
Tiergeschichte der Woche. Ich finde, du solltest dem Regenwurm auf jeden Fall noch einen Namen geben. Meine Tiergeschichte der Woche handelt wieder von Tieren, denen eigentlich rund ums Jahr über kalt ist. Ich hatte ja letztens die Pinguine angesprochen, die da von irgendwelchen Eisklippen ins Meer springen müssen. Diesmal geht es um die sogenannten Eisbären, die in Russland tatsächlich Weißbären heißen, bei uns Eisbären. Mhm. Und das Spannende ist jetzt, dass der Eisbär immer als Einzelgänger abgetan wurde. Ne? Also der schnappt sich hier und da mal so eine Kegelrobbe oder irgendwas, was so auf dem Eis rumliegt oder vielleicht auch mal so ein Pinguin oder so ein bisschen. Genau, also ne, eher so viel laufen und so. Und seitdem es halt nicht mehr so viel Eis gibt, damit kommen diese Bären jetzt an Orte, wo sie vorher eher nicht so waren. Das sind zum Teil auch
so McDonald's.
Die Lebensräume von Walen, von kleineren Walen. Und es wurde jetzt von Forschern beobachtet, wie diese Eisbären ihr Einzelgängertum ablegen und gemeinsam auf Waljagd gehen. Es ist immer wieder spannend und für mich sind das tatsächlich auch immer so ein bisschen Argumente, um jetzt zu sagen, ja, Klimawandel ist doch alles gar nicht so schlimm. Ne? Du siehst ja, die Natur findet irgendwie einen Weg.
Ja,
also ich weiß nicht.
Schon, wir Menschen nur nicht.
Genau, und wenn man sich dann anguckt, wie so drei Eisbären da so ein Wal aber auch durchaus mit Können filetieren, dann denke ich mir, also ich weiß nicht, ob ich mit dem Wal gerne tauschen wollen würde. Und wenn wir da jetzt auch weiter Lebensräume kaputt machen, dann kommen diese Bären ja auch immer näher zu uns. Ne? Also, und
ja, die haben sich bestimmt im Fernsehen ein paar Spiele von Bayer Leverkusen angeguckt und haben dann diese Angriffsformation gegen die Wale geübt. Gut, anderes Thema. Ups, fast vergessen, was uns sonst noch auffiel. Der Megapark auf Mallorca ist eröffnet worden für diese Saison. Nichts, was mir scheißegaler wäre. Überall klagen die lokalen Menschen, dass ihnen der Massentourismus auf die Ketten geht. Und jetzt wird überall gefeiert, dass im Megapark die Deutschen sich daneben nehmen und besaufen. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich find's scheiße. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, in Spandau werden mehrere Angelwettkämpfe verboten. Aha, und zwar das sogenannte Pokalangeln, Preisangeln, Königsangeln und auch das Gänseangeln. Ich wusste gar nicht, dass man nach Gänsen.
Gänse
aber gut. Mhm. Ja, wahrscheinlich so Saisonabschluss. Also die Tierrechtsorganisation PETA, die kennen wir schon, die argumentieren, dass es da um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geht, weil wenn du angelst, um einen Fisch zu fangen, den du dann essen willst und so weiter, ist das okay. Wenn du nur deswegen angelst, um einen Preis zu gewinnen, also um zu gucken, wie lang ist das Biest oder so und es dafür tötest, das verstößt offenbar gegen das Tierschutzgesetz. Und das Bezirksamt in Spandau folgt dieser Argumentation. Das heißt, Millionen von Anglern, die es in Deutschland gibt, müssen sich jetzt eventuell fragen, ob ihre, naja, ihre Wochenendbeschäftigung, das Preis- und Gänseangeln, naja, ob man das jetzt irgendwie ändern oder ganz abschaffen muss. Und was dir noch aufgefallen?
Das Angelmecker Spandau ist jetzt natürlich damit echt hinten übergefallen. Ich habe eigentlich gar nichts mehr für hinten raus. Schön. Was ist mir aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass es jetzt langsam ein bisschen wärmer wird. Mir ist aufgefallen, dass Sonne auf der Haut doch für die Laune sehr, sehr förderlich ist. Und extrem, mir ist aufgefallen, oder? Dass diese, ich weiß, man sagt es jedes Mal wieder, wenn man einmal nicht die Luft der eigenen Stadt atmet, aber irgendwie riecht es auf dem Land immer besser und man schläft besser und ich weiß auch nicht.
Echt, ist das
alles
so?
Alles komisch. Ist das nicht so? Geht dir das nicht so, wenn du zum Beispiel bei Friederike bist oder so?
Geht so. Ich war ja jetzt 10 Wochen lang weg und mal so, mal so. Also ich habe in einer sehr lauten und gar nicht von der Luft her gar nicht so guten Ecke von Buenos Aires bombig geschlafen und am Arsch des Propheten, wo eigentlich alles perfekt hätte sein müssen, nicht so gut. Bei mir hat das dann auch was mit Höhe zu tun und vielleicht auch mit den Getränken des Vorabends. Gut. So, was liegt an die nächste Woche? Ich finde ja, der 1. Mai am Mittwoch ist eine super Idee. Ich finde sowieso, der Mittwoch sollte der neue Zweitsonntag werden.
Ja,
aus der 7-Tage-Woche. Ja, genau, aus der 7-Tage-Woche so 2x2 Arbeitstage zu machen, plus den Mittwoch als Pause und dann noch das, finde ich eine tolle Konstruktion.
Und der Samstag ist so ein halber, ne? So Freitag und Samstag sind jeweils so ein halber, ja, Montag, Dienstag ja, voll, ja, ja. Donnerstag voll, so. Mhm, da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Wollen wir Wieselski anrufen?
Der macht das. Mein Sohn, ich wünsche euch total frenetisch eskalierende, gigantische Konzert.
Wird bestimmt
super. Ein total durchdrehendes Publikum. Ich wünsche euch vor allen Dingen auch eine ruhige Überfahrt. Ich glaube, nach Helgoland kann man auch schon mal reiern. Ne? Da wackelt es ganz gut.
Ich, also,
fest, oder?
Ja, bestimmt. Das wird.
Schöne Woche, mein Lieber. Euch allen draußen.
Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Tschüssi.
Willkommen zum Mutmach-Podcast.
Ups, das war das Intro, was ich gerade abgespielt habe. Entschuldige, kaum bist du nicht da, läuft hier nichts. Und jetzt? Ah, alles klar.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung.
Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mutmach. Und jetzt geht's los.
Ein Podcast von Funke.